hier ist Colorradio mit dem Magazin. Ja, mein Name ist Alex und ich mache das heute zum ersten Mal. Und also nicht böse sein, wenn es etwas holpert, aber ich gebe mir Mühe. Ja, weshalb mache ich das Ganze hier? Nur mal kurz zur Erklärung. Also eigentlich habe ich mit Radio machen schon vor Jahren aufgehört, aber die ganze Situation zur Zeit, Politik wie auch Gesellschaft, hat mich irgendwie dazu gebracht, mir das doch wieder zu überlegen und nochmal eine Sendung zu versuchen. Ich würde versuchen, das einmal wöchentlich hinzukriegen und halt über alle möglichen Sachen, die so tagesaktuell wie auch Hintergründe angeht. Ja, und jetzt wollen wir das einfach mal machen. An den Reglern sitzt Astro und los geht's. So, also, was haben wir als Themen? Als erstes hätte ich hier was Kontoabfragen. Da ist heute die neue Statistik rausgekommen, wie das Ganze angewandt wird. Das Gesetz wurde 2005 eingeführt und zwar ursprünglich, um der Finanzierung des sogenannten internationalen Terrorismus Herr zu werden, beziehungsweise erstmal rauszufinden, wer da denn welche Terrororganisation finanziert. Das Ganze hat natürlich nichts gebracht. Es wurde kein einziger Terrorist damit gefangen. Es wurde auch keine Terrororganisation deswegen weniger finanziert. Was allerdings gemacht wird, ist das ganze Gegenteil. Das Gesetz, wenn es einmal da ist, wird natürlich angewandt. Allerdings nicht mehr, wie gesagt, gegen Terroristen, sondern von solchen Sachen wie Sozialamt, das Arbeitsamt, BAföG, Finanzamt und so weiter. Das Ganze geht darum, Sozialleistungsbetrug und natürlich die Steuerehrlichkeit zu überprüfen. Das Ganze hat mittlerweile einen Umfang eingenommen, den man sich so eigentlich hat nicht vorstellen können. 2006 gab es 81.156 Anfragen und insgesamt wurden 665.000 Konten überprüft. Also das muss man sich wirklich vorstellen. Ein Gesetz, was dafür gedacht wurde, gegen Terroristen vorzugehen, bedeutet jetzt insgesamt, dass gewisse Teile bzw. große Teile der Bevölkerung überprüft werden und das ja, ohne dass die da zum Großteil was davon wissen. Wenn wir gerade mal bei Banken sind, das internationale Bankendomino hat ja jeder mitbekommen, beziehungsweise dass ein Aktienfonds nach dem anderen in den Boden gestürzt ist und natürlich der absolute Highlight war die 5 Milliarden, die dieser kleine Börsenmakler durch sein Spielen in den Sand gesetzt hat. Also das war wirklich eine große Leistung. Was allerdings heute bekannt geworden ist, das ist eigentlich noch fast schöner, dort hat eine Firma in Japan, eine kleine Ein-Mann-Firma, mit einem, zumindest laut den Papieren, die bei der Börsenaufsicht unten vorliegen, 7 Dollar Kapital, hat einen Stunt hingelegt. Und zwar haben die auf der Webseite der japanischen Finanzaufsicht eine Meldung gepostet, dass sie überall 51% bei Firmen wie Toyota, Sony, NTT, Mitsubishi und Fuji hatten. Das heißt, dass ihnen plötzlich ungefähr die Hälfte der japanischen Firmen gehört hat. Was in insgesamt einen Wert von 129 Milliarden Euro ausmacht. Und binnen Minuten ist diese Meldung, die dort ist, auf der Börse rumgegangen und alles, was irgendwie Rang und Namen hat, veröffentlicht auf derselben Seite seine Sachen, seine Deals, Sachen, die angezeigt werden müssen, wie zum Beispiel Finanzwarnungen und so weiter. Und entsprechend hat diese Meldung für ja, sehr viel Aufsehen gesorgt und natürlich Verunsicherung. Die Börsenaufsicht hat natürlich hinterher gemeldet, dass die meisten Anleger sofort begriffen haben, dass das eine Falschmeldung war, was natürlich so erstmal nicht war. Also es hat sofort ganz wilde Spekulationen auf dem Börsenparkett gegeben, dass dort irgendeine ganz, ganz große dunkle Finanzmacht dahinter steht und jetzt gerade die Börsenkrise ausnutzt, um irgendwelche dunklen Geschäfte zu machen. Was natürlich in dem Fall nicht war. Was die Leute gemacht haben, war nichts anderes als eine Sicherheitslücke auf dieser Webseite auszunutzen, um einfach zu zeigen, wie einfach sich Falschmeldungen an so einer prominenten Stelle platzieren lassen, ohne dass dort tatsächlich eine Überprüfung stattfindet oder dass Firmen, die natürlich ganz gewaltig diese Webseite beobachten und jedes kleine Ding, was dort steht, in ihre Aktien Spekulationen einfließen lassen. Also, dass so eine Manipulation möglich ist. Ja, das Ganze ist natürlich gerade in dem Fall, was da mit der französischen Bank passiert ist, ein sehr interessanter Hintergrund. Zu sehen, wie die internationale Finanzwelt sich absichert. Ja, das kann natürlich noch lustig werden, wenn dort wirklich Leute ausnutzen, dass sowas, also um dort wirklich böse Geschäfte zu machen. So, jetzt eine Meldung für alle Leute, die immer meinen, sie hätten nichts zu verbergen und deswegen die ganzen Sicherheitsgesetze sie nicht stören. Ja, der Herr M. aus Y. hatte eine Hausdurchsuchung und zwar, weil jemand seine E-Mail-Adresse benutzt hat. Kurz zur Vorgeschichte, also irgendwer hat mit der E-Mail-Adresse dieses Herrn sich bei einem Webdienst angemeldet, einen kostenpflichtigen Webdienst. Also der ist einfach auf die Webseite gegangen, hat auf das Formular, was dort ist, irgendwelche blödsinnigen Daten eingegeben und eben diese E-Mail-Adresse. Ja, und was dann passierte, ist kurz der Bericht hier. Heute Morgen klingelte mein Mobiltelefon, ein Polizist war dran, er stünde in meiner Wohnung, ob ich mal eben vorbeikommen könnte. Mein im gleichen Haushalt lebender Bruder hatte die Tür geöffnet. Das heißt, die Polizei ist in die Wohnung gegangen, ohne dass der Mann dort war, was eigentlich so nicht sein kann. Also, der Mensch hätte das Recht gehabt, dort als Zeuge dabei zu sein. Aber egal, das eigentlich Witzige kommt noch. Also, als der Mann dann 20 Minuten später zu Hause war, hat die Polizei seinen Computer, also inklusive Monitors, CDs, alles was, noch so rum war eingepackt. Interessanterweise keiner der frei rumliegenden Festplatten. Und der Vorwurf hieß Computerbetrug. Ihm wurde zur Last gelegt unter Angabe von falschen Personalien, nämlich die von dem geschädigten Herrn X, kostenpflichtig Internetleistungen in Anspruch genommen zu haben. Der ist dann halt mit den Polizisten auf die Wache gegangen und haben dann dort vor Ort gleich die Akten eingesehen. Der einzige Beweis, der gegen diesen Mann vorlag, ist, dass seine E-Mail-Adresse, nämlich also sein Vorname, .nachname@gmx.de, bei der Anmeldung für die eben nicht bezahlte Dienstleistung angegeben wurde. Die E-Mail-Adresse hat er selbst tatsächlich im Jahr 1997 auf seinen korrekten Namen inklusive Anschrift registriert, was ganz offensichtlich ein Fehler war, aber er hatte ja auch nichts zu verbergen. Ja, die Polizei hat dann noch anfänglich was davon erzählt, dass seine IP-Adresse identifiziert wurde, mit der die Leistung in Anspruch genommen wurde. Das musste sie dann allerdings revidieren, weil es wurde von seiner IP-Adresse nicht die Leistung in Anspruch genommen, sondern die E-Mail-Adresse abgerufen. Das Ganze war natürlich mit einer Anfrage von seinem Provider Tele2 belegt, aber die Polizei hat offensichtlich überhaupt nicht verstanden, was das war. Was übrigens nur ganz nebenbei noch ist, er hat Tele2 nie als Internetprovider gehabt. Also wie das Ganze da zustande gekommen ist, ist auch noch nicht ganz klar. Also da scheinen halt auch Daten und Informationen irgendwie hin und her zu gehen, die eigentlich nicht in eine Firma verlassen sollten, weil sie persönliche Daten sind. Ja, der Herr BM hat tatsächlich Rechnungen und auch Mahnungen bekommen, aber die sind allesamt nicht an ihn adressiert gewesen. Auf diesen ganzen Rechnungen bzw. Mahnungen stand nämlich die Adresse des geschädigten Herrn X. Das heißt, sie sind für ihn gar nicht zuständig gewesen. Das Ganze als Fazit. Die Polizei hat sich darüber gewundert, dass allein aufgrund von einer Nennung einer Adresse eine Hausdurchsuchung angeordnet wurde. Also die Polizei hat sowas scheinbar auch noch nicht gesehen. Das Ganze ist von der Staatsanwaltschaft beantragt worden und auch genehmigt worden. Und ja, was ihm halt zugeordnet werden konnte, heißt seine IP-Adresse, mit der er seine E-Mail-Adresse aufgerufen hatte. Es gab keinerlei Zusammenhang mit der mit dem angeblichen Computerbetrug, also ob da irgendeine Leistung erbracht wurde, das steht auch noch im Stern, ist jedenfalls nicht aus den Polizeiakten zu entnehmen. Ja, nach ein bisschen hin und her mit dem Anwalt hat die Staatsanwaltschaft dann den Rechner wieder ausgehändigt, aber das Ermittlungsverfahren läuft zumindest offiziell noch weiter. Ja, Rechtsbeistand ist bei Behörden mitunter nicht gerne gesehen, unter anderem auch bei der Ausländerbehörde. Ganz nebenbei ist herausgekommen, dass die Ausländerbehörde und der Haftrichter untereinander in einem Verfahren gegen eine Armenierin, wo es um deren Abschiebung ging, stillschweigen gegenüber den Anwälten der betroffenen Frau vereinbart haben. Dass diese eben nichts da von diesen Abschiebeverfahren mitkriegt, beziehungsweise der Anwalt davon nichts mitkriegt, um im Zweifelfall dagegen nicht vorgehen zu können oder das eben zu unterbinden. Ja, der Richter hat halt die Abschiebung beschlossen und die Ausländerbehörde hat dann still und heimlich die Frau abgeschoben, weil es gab ja auch keinen Widerstand. Der Anwalt der Frau hat erst hinterher von dieser ganzen Maßnahme erfahren und war natürlich völlig baff, wie sowas gehen kann. Das sehen natürlich auch der Flüchtlingsrat und auch die Grünen da so. Die Grünen, die sprechen dann sogar von einem Skandal. Die Frage bleibt, ob irgendwie dem Verfahren oder diesem ganzen Vorgehen Einhalt geboten wird. Weil wie sich so nebenbei rausgestellt hat, scheint dieses ganze Verfahren schon länger so zu laufen, dass die Ausländerbehörde Anwälte eher als störend empfindet. Das ist zumindest nach der Aussage von Jens-Uwe Thomas, dem Sprecher des Flüchtlingsrats, schon länger ihr Eindruck. Aber jetzt haben sie das erste Mal auf schwarz auf weiß, dass eben ein Vermerk in der Gerichtsakte, datiert vom 11. Januar 2008, gibt, dass zum Zwecke der Abschiebung für die Armenierin Silvia S. Sicherungshaft beantragt wird und dann in diesen Protokoll steht dann drinne, also der entscheidende Satz, ich zitiere, ich bitte Sie, von der Benachrichtigung der Verfahrensbevollmächtigten abzusehen, weil sonst die Maßnahme gefährdet ist. Also das heißt, die Behörde weiß sehr wohl, dass das, was sie da gerade planen, nicht ganz rechtens ist, aber um die Frau Silvia da loszuwerden, schiebt man sie erstmal ab und wenn sie weg ist, kommt sie auch nicht mehr rein, kann sie halt auch nicht mehr klagen. Ja, die Frau wurde dann zum Zweck der Abschiebung festgenommen, nur weil sie das Heim, in dem sie bis dahin wohnte, sofort eine Ärztin des Behandlungszentrums für Folter informierte, die wiederum die Anwältin benachrichtigt, erfuhr überhaupt die Anwältin davon, dass das Ganze geplant ist, die ist dann in den Abschiebeknast gefahren, hat dann dort ganz zufällig die Armenierin getroffen, die dort in einer Anhörung war und hat dann aber feststellen müssen, dass das Ganze zu spät war, also dass die Abschiebung im Prinzip dann stattgefunden hat. Ja, es gibt ein neues Gesetz in der Warteschlange, nennt sich Gesetz zur Begrenzung der Prozesskostenhilfe. Und ich zitiere, das Gesetz zur Begrenzung von Prozesskostenhilfe soll Unterstützungsleistungen einsparen helfen, die bedürftigen Klägern oder Beklagte erhalten, wenn sie Anwaltskosten und Gerichtsgebühren nicht selber bezahlen können. Das heißt, zu gut Deutsch, wer arm ist, der kriegt in Zukunft auch keine Prozesskostenhilfe mehr. Das heißt, da die Leute sich das nicht leisten können, können sie in Zukunft auch keine Gerichtsverfahren mehr anstrengen. Zum Beispiel, um gegen das Arbeitsamt zu klagen, wenn ihr Hartz-IV-Antrag abgelehnt wurde oder ähnliches. Also es geht hier nicht nur um irgendwelche Strafverfahren, es geht allgemein um die, die Prozesskostenbeihilfe. Der Herr Jürgen Geb, das ist der rechtspolitische Sprecher der CDU-CSU-Fraktion, der befürwortet das Gesetz. Ich zitiere, grundsätzlich unterstütze ich diesen Gesetzentwurf, ohne freilich damit den Eindruck zu erwecken, wir wollten den armen Rechtssuchenden hindern, sein Recht verfolgen zu können. Das Armenrecht gibt es schon lange. Seit 1980 heißt es Prozesskostenhilferecht. Und ich finde, dass der Vorschlag der Länder unter fiskalpolitischen Gesichtspunkten und der Vermeidung von Rechtsmissbrauch und Prozesshanselei im Ansatz das richtige Ziel verfolgt. Und nun werden wir, wie es immer bei Gesetzen ist, uns auf das Detail konzentrieren. Also das heißt, rein aus Kostenspargründen wird Leuten das die Möglichkeit genommen, um ihr Recht vor Gesetz durchzusetzen. Und das Ganze dann als Rechtsmissbrauch und Prozesshanselei zu bezeichnen, ist einfach nur eine Frechheit. Wenn man bedenkt, dass ungefähr ein Drittel aller Arbeitslosen Geld bzw. Hartz IV-Bescheide fehlerhaft sind. Ja, die wenigsten werden Klaus Naumann kennen. Der Herr ist ehemaliger Generalinspekteur der Bundeswehr und der höchst dekorierte deutsche Soldat seit dem Zweiten Weltkrieg. Er ist also nicht irgendwer, sondern jemand, auf den innerhalb der NATO, für die er übrigens arbeitet, auch gehört wird. Dieser Mann hat zusammen mit vier anderen ehemaligen Militäroberbefehlshabern der USA, Großbritannien, Frankreich und Niederlande in einem Manifest den präventiven Angriff der NATO mit Atomwaffen gegen Länder gefordert, die der Verbreitung von Atomwaffen verdächtigt werden könnten. Das ist ja noch das Größte. Dieser ganze Bericht bzw. das Manifest war mit Lobbyisten aus Politik und Militär abgesprochen und soll jetzt im April auf dem NATO-Gipfel in Bukarest beschlossen werden. Das heißt, es wird gerade an einer neuen Doktrin für die NATO gearbeitet, dass im Zweifelsfall ja, man auch mal jemanden da nuklear bombardieren könnte, nur weil er möglicherweise Atomwaffen verbreiten könnte. In dem Text heißt es zum Beispiel, es droht das Risiko von weiterer Verbreitung von Atomwaffen und mit ihr das Risiko, dass nukleare Kampfführung, obgleich begrenzt in der Reichweite, vielleicht möglich werden könnte. So Naumann. Das heißt, weil die anderen das machen könnten, behalten wir uns das Recht vor, beziehungsweise beschließen wir, dass wir das machen werden, in dem Fall, dass das ist. Liest man das Papier allerdings etwas weiter, dann ist diese Verbreitung von Atomwaffen allerdings nur vorgeschoben. Bisschen weiter unten steht dann auch, weil dass das Mittel des präventiven Atomkriegs notwendig sei, weil, ich zitiere, die westliche Lebensweise bedroht sei und es am Wille fehlt, diesen zu verteidigen. Elementare Bedrohungen seien zum Beispiel die dunkle Seite der Globalisierung, das ist also allen voran natürlich der internationale Terrorismus, die organisierte Kriminalität und die Verbreitung von Massenvernichtungswaffen. Was natürlich auch eine Bedrohung für die westliche Lebensweise ist, ist der Klimawandel und die Energiesicherheit, das heißt der Kampf um Rohstoffe und die potenziell massenhafte Migration aus wirtschaftlichen Gründen. Die Schwächung von Nationalstaaten, wie auch der Konstrukte UN, NATO und EU. Ja, außerdem als Lösung für diese Sachen wird noch in der Struktur der NATO einiges gefordert. Zum Beispiel die Einführung der Mehrheitsentscheidung in der NATO. Das heißt, wenn sich ein Land in der NATO genug Rückendeckung bei den anderen versorgt, dass sie über die 50% kommen, dann können die im Prinzip alles durchdrücken. Was jetzt noch von der NATO-Doktrin bzw. ziemlich strengen Verträgen innerhalb der NATO abgesichert bzw. begrenzt ist. Ja, ein neues Direktorium aus Führern steht tatsächlich so drin, der USA, EU und NATO. Das Ende der Obstruktion der NATO durch eine rivalisierende EU, was auch immer das bedeuten mag. Das vollständige Fallen jeder Einsatzbeschränkung aller Truppen in Afghanistan. Das heißt, die wollen da unten rumschießen, wie sie wollen. Solche Sachen wie irgendwelche Regeln scheinen dann nicht mehr zu gelten. Es geht ja auch gegen Terroristen. So, weiteres Zitat. Der Einsatz von NATO-Truppen und damit auch Atomwaffen ohne UN-Mandat zum Schutze einer größeren Zahl von Menschen. Ja, das Ganze ist natürlich nicht ganz ungehört geblieben. Der Herr Naumann hat das vorgestellt und unter anderem hat der deutsche Think Tank Marshall Fund das Papier einen Weckruf genannt. Und noch ein Zitat dazu. Dieser Bericht besagt, dass der Kern des NATO-Establishments sagt, dass wir in Schwierigkeiten sind, dass der Westen auseinanderdriftet und sich nicht den Herausforderungen stellt. Ja. So, das war's zur NATO, die mal ein bisschen atomar rumbomben will. We'll be right back. Ja, wie alle mitbekommen haben, gab es in Hessen eine Wahl. Dass Populismus in Deutschland noch nicht ganz als Wahlkampfthema taugt, das haben wir ja mitbekommen. Wie das jetzt in Hessen weitergeht, wer dann mit wem regieren wird, das hängt noch ein bisschen in der Luft. Die Parteien streiten sich. Was in dem ganzen Rahmen etwas untergegangen ist, ist diese Frage, wie ist die Wahl abgelaufen? Bei der Wahl wurden Wahlcomputer benutzt, die aus diversen Gründen nicht wirklich als Mittel geeignet sind. Im ersten Moment mag man natürlich denken, klar, so ein Computer zählt einfach nur, der ist unbestechlich und ich kann damit auch viel schneller ein Ergebnis haben. Dass das so nicht ist, das hat der Chaos Computer Club schon vor längerer Zeit festgestellt. Nicht nur der, auch international gibt es einige Gruppen, die sich gegen den Einsatz von Computern in einer Wahl aussprechen bzw. auch eklatante Fehler gefunden haben. In Hessen wurden in einigen Gemeinden jetzt wieder Wahlcomputer der Firma NEDAP eingesetzt und es gibt ein Interview mit der Konstanze Kurz vom CCC, was wir jetzt gerne mal einspielen möchten.
Am Telefon ist Konstanze Kurz vom Chaos Computer Club und der Chaos Computer Club, der kritisiert, dass es bei der Hessenwahl am vergangenen Sonntag Unregelmäßigkeiten gegeben hat. Vor allen Dingen im Zusammenhang mit dem Einsatz von Wahlcomputern. Was ist da genau passiert?
Ja, es ist eigentlich eine ganze Liste an Problemen und Mängeln, die wir dadurch unsere etwa 50 Wahlbeobachter aufgedeckt haben. Zum einen gab es massive Behinderungen der Wahlbeobachtung. Das heißt, in einigen Gemeinden wurden die Bürger einfach daran gehindert, zu gucken, ob mit diesen Wahlcomputern richtig umgegangen wird und ob etwa die Stimmenzähler auf Null sind am Beginn der Wahl. Da hatten sich halt die Bürgermeister teilweise schon vorher an die Wahlhelfer gewandt und eben vor dem CCC gewarnt. Und zum anderen haben wir da aufdecken können, dass in einer Gemeinde, nämlich in Niedernhausen, Parteimitglieder, die auch gleichzeitig eben Wahlvorsteher sind, die Wahlcomputer über Nacht mit nach Hause genommen hatten. Das natürlich gegen den Bestimmungen, wie mit diesen manipulationsanfälligen Computern umgegangen werden darf.
Kannst du vielleicht erstmal kurz erklären, wie man sich denn eine Wahl am Wahlcomputer vorstellen kann? Also hier in Sachsen ist mir das nämlich noch nicht bekannt.
Ja, das stimmt. In Sachsen gibt es auch keine Verwendungsgenehmigung derzeit. Also die sächsischen Bürger sind momentan noch befreit von diesem Wahlcomputerproblem. Es ist bei der Wahl eigentlich recht ähnlich zu dem früheren Verfahren mit Papier und Stift. Und zwar geht man halt an einen Wahlcomputer und da ist der Wahlzettel abgebildet. Aber statt der Stelle, wo man normalerweise sein Kreuz hinmacht, ist dann so ein kleiner Knopf. Den drückt man dann. Dann ist an dem Display, an dem Wahlcomputer ein Display. Und da kann man dann sehen, für was man sich entschieden hat. Zumindest, was der Wahlcomputer anzeigt, was er vermutlich zählen wird. Und dann gibt es daneben so einen Bestätigen-Knopf und der muss dann gedrückt werden und dann hat man seine Stimme abgegeben. Das machen dann alle Wähler und so ein paar Minuten nach 18 Uhr drückt dann der Wahlvorsteher in dem Wahlcomputer auf so einen Knopf und dann kommt da so eine Art ja, Beleg raus, wie bei so einer Kasse am Supermarkt und da stehen dann die abgegebenen Stimmen drauf.
Und
so ungefähr muss man sich das vorstellen.
Und macht das dann erstmal immer nur der Computer in dem einzelnen Wahllokal oder sind die Computer alle vernetzt, landesweit zum Beispiel?
Nein, die sind nicht vernetzt, werden ja auch nicht im gesamten Land Hessen eingesetzt, diese Wahlcomputer, sondern nur in 8 Gemeinden. Das heißt, in jedem einzelnen Wahllokal wird zunächst aus dem Wahlcomputer das Ergebnis geholt und später dann im zentralen Wahlkreisbüro werden die Ergebnisse zusammengetragen. Es gibt also hier in Deutschland bei den Wahlcomputern noch keine Vernetzung. Es ist insofern für einen Wahlmanipulierer schwieriger, große Manipulationen durchzuführen. Er muss schon die einzelnen Wahlcomputer manipulieren.
Gibt es Länder, wo die vernetzt sind?
Ja, natürlich. Es gibt Länder, wo die vernetzt sind. Also insbesondere ist natürlich bekannt die USA, die ja noch viel größere Probleme hat als Deutschland mit diesen Wahlcomputern. Es gibt ja bereits auch Länder, die sich überlegen, Online-Wahlen durchzuführen. Hier ist die Entwicklung aus der technischen Perspektive natürlich sehr bedenklich. In Deutschland ist momentan eben nur diese eine Firma, NEDAP, die diese Wahlcomputer herstellt, zugelassen und die Geräte sind eben nicht vernetzt.
Das sind also keine normalen PCs, sondern extra nochmal extra Wahlcomputer.
Na, so kann man es eigentlich nicht sagen. Diese Wahlcomputer sind universelle Computer. Das heißt, man kann natürlich, die haben eine normale Software, man kann die also natürlich programmieren, wie man möchte. Und der CCC hat ja auch nachgewiesen, wie einfach es ist, diese Software zu ändern. Es ist also nicht etwa, wie behauptet wird, irgendeine spezielle Maschine, sondern ein universeller Computer, allerdings ein relativ altertümlicher.
Welche Software wird da verwendet von dieser Firma?
Das ist kein normales Betriebssystem, wie wir es sonst so kennen, also ein Windows oder ein Linux, sondern es ist natürlich schon ein sehr kleiner Computer, wo sie spezielle Software draufgepackt haben, die eben nur dafür da ist, diese Stimmen zu zählen. Also es ist kein Betriebssystem in dem Sinne drauf, wie wir es sonst auf den PCs kennen.
Also wenn es sehr anfällig ist, und dann ist es natürlich ein Problem, wenn das jetzt bei Leuten, die Mitglied in einer Partei sind, dann zu Hause mit gelagert wird. Also da, das kritisiert er ja dann auch.
Ja, natürlich, das ist richtig. Der Landeswahlleiter Herr Hannappel aus Hessen hat ja auch bereits gesagt, dass dieses Verhalten nicht korrekt ist und wir werden dann natürlich auch die Wahl anfechten. Und es haben sich auch sehr viele hessische Bürger bei uns gemeldet, die ihrerseits Einspruch einlegen wollen. Und wir werden diese Bürger natürlich auch mit Hilfe unseres Anwalts unterstützen. Das heißt, diese gravierenden Mängel lassen wir dem Landeswahlleiter dann nicht durchgehen, der immerfort behauptet, wie toll diese Wahlcomputer funktionieren würden, dass die auch zuverlässig seien. Auch hier konnten wir zeigen, dass dies nicht in allen Gemeinden der Fall war. Denn es gab durchaus auch Probleme mit der Robustheit. Wir hatten etwa in vielen Heimen einen Wahlcomputer, der fiel einfach aus morgens. Und dann hat es eine Stunde gedauert, ehe dann endlich mal ein Ersatzcomputer da war. Und derweil wurde dann den Wählern gesagt, sie könnten leider in diesem Wahllokal hier nicht wählen. Das heißt, gerade für Schichtarbeiter oder Krankenschwestern oder so, es ist natürlich sehr schwierig, die kommen nicht nochmal zurück zu dem Wahlbüro, um dann nochmal zu wählen. Die wurden effektiv am Wählen gehindert. Das sind schon einige sehr schwerwiegende Mängel. Grundlegend haben wir aber auch noch zu kritisieren, dass man natürlich in diese Kisten nicht reingucken kann. Also weder der Wähler noch der Wahlhelfer und natürlich auch nicht der Landeswahlleiter können tatsächlich sagen, was in diesen Computern passiert. Sie können einfach nur dem kommerziellen Hersteller dieser Wahlcomputer vertrauen. Deswegen haben wir ja auch versucht, im Vorhinein beim Hessischen Staatsgerichtshof diese Wahlcomputer zu verhindern, weil wir auch die Amtlichkeit der Wahl anzweifeln und vor allen Dingen aber die Nachvollziehbarkeit der Stimmabgabe.
Ihr vom CCC habt ja geschrieben, dass auch in Obertshausen,
Obertshausen,
dass dort Wahlbeobachter ausgeschlossen wurden. Mhm. Ich habe dort mal bei dem Bürgermeister Bernd Roth angerufen. Dieser wollte sich nicht dazu äußern zu dem Vorfall. Gut, ihr als CCC behauptet das. Wo habt ihr eure Quellen dafür her?
Also wir hatten in Obertshausen gleich mehrere Wahlbeobachter, die alle natürlich bezeugen, was sie dort erlebt haben und uns dies auch eidesstattlich versichern werden für unseren Anwalt. Es ist also so gewesen, dass sie bereits morgens dort, also bevor die Wahllokale öffneten, denn sie wollten natürlich sehen, wie der Wahlcomputer initialisiert wird und eben aufgebaut wird und ob dort eben tatsächlich auch nur ein Stimmenspeicher von 0 am Anfang der Wahl steht und nicht etwa schon Stimmen eingegeben sind. Und ob eben die Siegel und die Schecksummen geprüft werden. Und bereits vor der Wahl wurden sie da vom Wahllokal ja quasi abgefangen und von Mitarbeitern des Ordnungsamtes da ganz massiv gehindert, obwohl sie keinerlei Störungen der Wahl vorgenommen haben, sondern einfach nur da warteten, dass sie eben gucken können. Und diese Ordnungsmitarbeiter haben sich da doch an der Öffentlichkeit der Wahl, also dafür haben die sich gar nicht interessiert, die wollten eigentlich nur diese Hacker da wegschicken. Es ist wohl so, dass in den Gemeinden da doch teilweise große Angst herrscht und Unsicherheit auch, also nach dem Motto, wer weiß, diese jungen Leute könnten vielleicht unsere Wahlcomputer manipulieren. Da ist also auch von Seiten der Wahlhelfer und der Wahlvorstände eine Menge Unsicherheit. Die Ordnungsamtmitglieder, die haben dann tatsächlich noch das Auto verfolgt von den Wahlbeobachtern und sind denen hinterhergefahren, bis sie den Wahlkreis verlassen haben. Also dafür gibt es natürlich überhaupt gar keinen Grund. Und wir empfinden natürlich auch als echt eine Behinderung der Wahlbeobachtung. In Langen, in der Stadt Langen in Hessen, war da sogar noch ein bisschen schlimmer. Hier hat der Wahlleiter schriftlich alle Wahllokale angeschrieben und die Wahlhelfer und hat sie gewarnt vor dem CCC. Und das ist natürlich auch eine Verleumdung, dass wir die Wahl irgendwie stören wollten, weil das haben wir natürlich nicht getan, sondern wir haben einfach nur immer still da rumgesessen, manchmal Fotos gemacht, wenn wir dürften, und dokumentiert, dass eben bei dieser Wahl alles mit rechten Dingen zugeht.
Das wird ja noch eine spannende Geschichte, vor allen Dingen, weil die Wahl in Hessen ja ziemlich knapp ausgefallen ist. Und ja, wir werden sehen, was sich da entwickelt.
Genau, es ist ja schließlich so, dass teilweise nur so 3.000 oder 4.000 Stimmen über den Ausgang der Wahl entscheiden und auch, ob die Linkspartei nun im Parlament sitzt oder nicht. Und immerhin konnten 100.000 Wähler an Wahlcomputern wählen. Und hier können wir Ihnen diese Unregelmäßigkeiten einfach nicht durchgehen lassen, denn schließlich geht es da auch um die Mandate und ums Vertrauen der Bevölkerung in das Zustandekommen des Landtages. Ja.
Okay, dann, das war Constanze Kurz vom CCC. Ich danke für das Gespräch.
Bitteschön.
Das Gespräch ist heute Nachmittag aufgezeichnet worden. So, vom Wahlrecht zum Demonstrationsrecht ist ja auch eins von der Verfassung, beziehungsweise wir haben ja nur ein Grundgesetz garantiertes Recht. Dass das manchmal nicht ganz so garantiert ist, das weiß der eine oder die andere auch aus persönlicher Erfahrung. Aber wer das nicht weiß, es gibt jetzt ein Buch. Dort hat der anwaltliche Notdienst des Republikanischen Anwaltsvereins, also eine Organisation, die dem Chaotentum gänzlich unverdächtig ist, ein Buch herausgebracht über ihre Erfahrungen beim G8-Gipfel. Und zwar hat der anwaltliche Notdienst sogenannte Legal Teams, also Rechtsberatergruppen, wie auch immer das bezeichnen mag, zu den Gegendemonstranten geschickt während des G8s im letzten Sommer. Für diese Tätigkeit sind sie unter anderem vom Deutschen Anwaltsverein und von der Internationalen Liga für Menschenrechte ausgezeichnet worden. Ziel des Ganzen war, Polizeiaktionen zu beobachten, Demonstranten rechtlich zu beraten und so weiter. Das Buch heißt Feindbild Demonstrant, Unterzeile Polizeigewalt, Militäreinsatz, Medienmanipulation zum G8-Gipfel. Da drin, also ich kann es wirklich nur empfehlen, das Ganze zu kaufen und sich durchzulesen. Es wird es bestimmt auch in der Bibliothek geben. Im Großen und Ganzen war eigentlich klar, dass bei der Presseberichterstattung, zumindest in den ersten Tagen in Heiligendamm, sehr, sehr viel Falschmeldungen von Seiten der Polizei oder überhaupt jetzt von dem Innenministerium gab, dass von einer Deeskalationsstrategie keine Rede sein konnte, sondern dass da teilweise Aggressionen geschürt wurden, dass dort irgendwie hinter den Kulissen irgendwelche Abmachungen getroffen wurden, bestimmte Sachen nicht ganz so nach Recht und Gesetz zu machen, wie zum Beispiel diese Käfige, in der Leute, die bei Demonstrationen verhaftet wurden, dann eingesperrt wurden. Ja, und der anwaltliche Notdienst hat dann das Ganze jetzt ausgewertet mit den Sachen, was Sie selbst erfahren haben. Sie haben den Polizeibericht mit einfließen lassen, also alles mehr oder weniger Sachen, die öffentlich einzusehen sind. Also insgesamt merkt man gleich, dass das Grundfazit, was daraus zu sehen ist, dass die Polizei, ja, Feindbilddemonstrant, das sagt das Ganze schon, und dass Bürgerrechte in Deutschland eigentlich ja so lange gelten, wie sie nicht stören. Und hier in dem Fall hat die Polizei die Grundrechte als sehr störend für die Polizeiarbeit betrachtet bzw. aufgefasst. Das Ganze, ich würde es am besten mal einem Zitat aus diesem Buch, beziehungsweise in dem Fall zitiert das Buch den Einsatzbericht der Polizei. Neu für die Einsatzkräfte war, dass sogenannte Legal Teams den Versammlungsteilnehmern im Falle polizeilicher Maßnahme anwaltliche Unterstützung gewähren sollten. Zu ergreifende polizeiliche Maßnahmen wurden dadurch erschwert. Also das Zitat ist nicht nur von irgendeinem frustrierten Beamten, sondern das Ganze ist der Abschlussbericht stammt aus dem Abschlussbericht der Gewerkschaft der Polizei. Also anders ausgedrückt, wenn die Demonstranten Rechte haben, dann stört das die Polizeimaßnahmen. Das hat sich schon im Vorfeld angekündigt, des G8s, aber jetzt im Nachhinein ist das Ganze wirklich, ja, also das Ganze schwarz auf weiß zu lesen, ist einfach ja, erschreckend. Ja, was kann man dazu noch sagen? Lesen, kaufen, weitergeben. Ja, wenn wir einfach gerade bei der Polizei sind. Der Interpol-Chef ist zurückgetreten. Offiziell wegen, also gab es den Vorwurf der Bestechung, nachdem man etwas recherchiert hatte, kam raus, dass der gute Herr einen verurteilten Drogenschmuggler versucht hat zu ja, unterstützen bzw. zu schützen durch sein Amt. Und da geht es nicht um irgendeinen kleinen Drogenschmuggler, sondern einen, der so richtig dick Zeug verschiebt. Ja, alle werden das noch nicht wissen, aber zurzeit ist in Berlin der Polizeikongress. Der ist, also ja, Bundesinnenminister Schäuble ist dort. Es geht sehr viel darum, Datenbanken in Schengen bzw. in diesem Eurodac-Raum zu verbinden. Es geht sehr viel darum, also Informationen abzugleichen und so weiter. In dem Zusammenhang auch mal die Info, das wird vielen auch nicht bekannt sein. Das Gesetz für die Bundespolizei wurde vor wenigen Tagen durch den Bundestag gedrückt, wodurch ein kompletter Umbau des ehemaligen Grenzschutzes bzw. jetzt der Bundespolizei ansteht. Und das Ganze natürlich auch mit Rechteerweiterungen bzw. Umorganisation einhergeht, die auch nachhaltige Auswirkungen auf den einzelnen Bürger haben bzw. haben könnten. Ja, bei dem ganzen Ding muss man natürlich aufpassen, das hat nichts mit dem BKA-Gesetz, mit der Online-Durchsuchung und Ähnlichem zu tun, sondern es geht hauptsächlich darum, die Bundespolizei, die ja bisher hauptsächlich für den Grenzschutz da war, auch als Polizei, die im Inland ermittelt, sozusagen als Pendant zum FBI hier in Deutschland auszubauen. Was natürlich sehr interessant ist, weil laut Grundgesetz unterliegt das Polizei, die ist Ländersache. Es gibt aus gutem Grund keine Bundespolizei bisher, die irgendwelche Ermittlungsbefugnisse hatte. Ja, aber auf diesen Polizeikongress in Berlin, da, wer einen Presseausweis hat, kann dort hingehen. Das Ganze findet in dem Kongresscenter in Berlin statt, das ist gleich neben dem Haus des Lehrers am Alex. Lustigerweise finden dort auch die CCC-Veranstaltungen immer statt. Also alle Fachforen sind öffentlich, das heißt, mit einem Journalistenausweis kann man da rein, bis auf einen. Und das ist das Fachforum 5. Das wird vom BKA gemacht und zwar, soweit ich jetzt weiß, am Donnerstag. Und dort wird mit großer Wahrscheinlichkeit der Bundestrojaner demonstriert. Und wer irgendwie kann, möge doch versuchen, dort reinzukommen und sich das mal anzugucken. Es gibt jede Menge Interessenten. CCC freut sich darüber bestimmt. Auf dem Polizeikongress haben sich Tsipras und Schäuble natürlich ordentlich gestritten. Während Schäuble wieder sein übliches Zeug abgezogen hat, also gerade was Online-Durchsuchungen und so weiter gibt, Ich bringe mal ein Zitat von Schäuble, was er gesagt hat. Es ist doch schizophren, dass dieselben Menschen, die bedenkenlos ihre Daten ins Internet stellen, sofort die Stasi kommen sehen, wenn wir moderne Ermittlungsmethoden brauchen. Dabei zeigt der anonyme Zugriff auf anonyme DNA-Dateien mit der Hit-and-No-Methode, dass wir modernen Datenschutz praktizieren. Dieser Mann hat ganz offensichtlich keine Ahnung, wovon er redet. Der lässt sich ja auch früh das Internet ausdrucken. Also, Zypris hingegen hat ihre Rede dazu genutzt, um auf die Fehlentwicklung nicht nur in den Gesetzen, sondern auch was Polizei bzw. Justiz in ihrer Organisation und auch Kapazitäten angehen, und ist da ihrem Innenminister in den Rücken gefallen. Ja, bleibt zu hoffen, dass auf die Frau gehört wird und weniger auf den Herrn Schäuble. Laut Zypris übrigens, sehr interessant, liegen tausende DNA-Analysen auf Halde. Viele Spuren bleiben unbeheben, weil ungefähr 12.000 Stellen bei den Ermittlern fehlen. Aber auf der anderen Seite sollen also eben gerade die DNA-Analysen für immer mehr Straftaten rangezogen werden. Ja, sie hat übrigens auch sich in ihrer Rede gegen Schäuble auf diese große Demo in Berlin mit ja, 12.000, 15.000, vielleicht 20.000 Leuten bezogen und Schäuble dann als Argument gebracht, dass man nicht so weitermachen kann, wie er das jetzt tut, wenn es derartigen Widerstand gibt. Ja, nochmal Polizei. Es gibt ein Rechtsgutachten, was der Kasseler Rechtsprofessor Alexander Rossnagel im Rahmen des ADACs oder im Auftrag des ADACs erstellt hat. Es geht dabei um die automatisierte Erfassung von Kfz-Kennzeichen. Wie es jetzt zurzeit in 8 Bundesländern praktiziert wird. Da werden auf Autobahnen bzw. auch in der Innenstadt, ähnlich wie Radarfallen, sind Kameras aufgestellt, die Kennzeichen der vorbeifahrenden Autos scannen und die dann mit Datenbanken nach Fahndungen oder Ähnlichem abgleichen. Also diese verdeckte Datensammlung ist laut dieses Rechtsgutachtens nicht nur unverhältnismäßig, sondern widerspricht in vielen der Vorschriften, die mit denen diese Sachen eindeutig der Verfassung. Und es ist zu hoffen, dass zumindest in Hessen und Schleswig-Holstein, wo es die, also zumindest laut diesem Ding, diese Probleme am schärfsten sind, dass dort das zumindest vorzeitig gestoppt wird, aber wir werden sehen, was da insgesamt kommt. Grundsätzlich ist diese Maßnahme aus diversen Sachen problematisch, aber das Schlimmste laut diesem Rechtsgutachten ist, dass der einzelne Bürger nichts von dieser automatisierten Erfassung erfährt und auch nicht weiß, dass er Teil einer polizeilichen Ermittlung war und auch keine Möglichkeit hat, dadurch im Nachhinein oder im Vorhinein dagegen zu protestieren und im Nachhinein das Ganze rechtlich überprüfen zu lassen. Ja, und nochmal Polizei. Der Polizeipräsident von Berlin, der Dieter Klinsch, musste einräumen, dass seine Behörde Namen von Mitgliedern der linken Szene an Rechtsextremisten weitergegeben hat. Hintergrund der ganzen Sache ist, dass die Polizei ein Plakat mit Fotos vermutlicher Neonazis gefunden hat und hat dann den sogenannten Geschädigten, also den rechten Fragebögen, geschickt, indem sie sich unter anderem die Familiennamen der Beschuldigten befand, die also dieses Plakat erstellt haben sollen. Und Ja, haben die Rechten dann sozusagen mitgeteilt, das und das sind unsere Verdächtigen, wollen sie Anzeige gegen diese Leute erstatten. Das Problem ist nämlich, es geht hier um einen Verstoß gegen das sogenannte Kunsturhebergesetz, was das Recht am eigenen Bild regelt. Und danach darf die Polizei von selbst erstmal gar nicht tätig werden, nur im Fall einer Anzeige. Und diese ja, Begeisterung, das Ganze so zu verfolgen, hat dann auch ziemliches Unverständnis bei den Abgeordneten, zum Beispiel der Grünen, also der Volker Ratzmann zum Beispiel, hat Folgendes dazu gesagt: Hier ist von der Polizei ganz bewusst ein Ermittlungsverfahren provoziert worden. Ich habe bei umgekehrten Fällen nie erlebt, dass fotografierte Antifa-Aktivisten angeschrieben wurden. Ja, das Ganze ist natürlich ja, gänzlich rechtswidrig und der Herr Klitsch hat seine Polizei verteidigt, gleichwohl er das nicht für sachgerecht hält, dass Neonazis die Namen von politischen Gegnern übermittelt werden. Und hier, das ist ein Zitat von Ihnen: Ich habe im Gespräch mit den zuständigen Fachabteilungen auch unmissverständlich dargestellt, dass Verstöße gegen das Kunsturheberrecht nicht Schwerpunkt unserer Arbeit sind. Ja, da hat er jetzt mal aufgeräumt. So, und wenn wir gerade dabei sind, nochmal die Polizei. Die Videoüberwachung haben wir jetzt auch in der Dresdner Neustadt. Und just 2 Wochen etwa, bevor unser Herr Innenminister Buttullo die Kamera dort ranschrauben ließ, meldet sich sein britischer Kollege. Also, wer das nicht weiß, England, die Innenstädte sind faktisch flächendeckend von Kameras überwacht. Andere Hauptverkehrsstraßen in den äußeren Bereichen auch. Ja, die haben nämlich festgestellt, dass Kameras zum großen Teil schlicht wirkungslos sind und gar nichts nützen, weder bei der Abschreckung noch was die Verdrängung von Straftaten noch die also Ermittlungssachen danach großartig unterstützen. Gerade solche Sachen, wofür die Kamera in der Neustadt angebracht wurde, also so Sachen, die wie Sie es hier geschrieben haben, Trunkenheitszustand, Schlägereien, Randale und ähnliches, da zeigt sich die Videoüberwachung als völlig wirkungslos. Ja, hätte mal der Herr Buttolo auf den Kollege gehört, dann hätten wir jetzt das Ding nicht. Ich glaube, die Erfahrung werden wir dann halt selber machen müssen. So, ich habe leider noch keine Zeit mehr. Zwar so viele Themen, aber wir müssen jetzt zum Ende kommen. Die nächste Sendung steht jetzt an. Das Ganze ist ZIPFM, das Nachrichtenmagazin deutschsprachiger freier Radios. Um 20:30 Uhr hört ihr die musikalische Überraschung und um 21 Uhr die Regional-Hit-Polonaise. So, ich möchte mich verabschieden. Die Musik war von Q-Man. Das Ganze ist bei dem Netzlabel Zerinnerung erschienen. Titel des Stücks ist Speed Merchant und das Ganze ist unter der Creative Commons Lizenz erschienen.